nicht. Zu vage, zu wenig Klimaschutz, von großer Wende nichts zu spüren, das so der Tenor, wie eine der Verhandlerinnen darauf reagiert, das ist die erste Meldung bei Tobias Mück.
Die CDU wehrt sich gegen Kritik von den Grünen, den Klimaschutz im neuen Koalitionsvertrag zu vernachlässigen. Die stellvertretende CDU-Chefin Prien sagte im RBB 24 Inforadio, auch die neue Bundesregierung bekenne sich zu den Klimazielen. Aber anders als zur Zeit der Ampelregierung passe man sich in der schwarz-roten Koalition an die Realität an.
Wir haben ja in den letzten 3,5 Jahren erlebt, wie großer Pathos am Ende an der Realität zerschellt. Ich glaube, wir bekennen uns nicht minder wie die Grünen zu den Klimaschutzzielen, aber wir haben eben einen realistischeren, einen marktwirtschaftlicheren und auch einen internationaleren Ansatz gewählt. Wir werden das mit unseren europäischen Partnern gemeinsam verfolgen, aber uns geht es eben auch darum, die Menschen dabei mitzunehmen, unseren Wohlstand nicht zu gefährden. Wolkenkuckucksheim ist auch kein erfolgreiches Politikkonzept gewesen.
Die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Karin Prien. Der Europarat hat den Schutzstatus für Wölfe von streng geschützt auf geschützt abgesenkt. Auf Initiative von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern soll der Bundesrat darauf dringen, dass die Entscheidung schnell in deutsches Recht umgesetzt wird. Aus dem Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
209 Wolfsrudel wurden zuletzt bundesweit gezählt. In 13 Bundesländern ist der Wolf inzwischen wieder aufgetaucht. Nachdem die Tierart über Jahrzehnte in Deutschland als ausgerottet galt, haben sich Wölfe wieder ausgebreitet, auch weil sie unter strengem Naturschutz stehen. Doch mit ihrer Ausbreitung wachsen Schäden bei Landwirten oder Schafzüchtern, etwa wenn Wölfe Tiere reißen. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD bereits angekündigt, dass sie den abgesenkten Schutzstatus für den Wolf möglichst schnell übernehmen wollen.
US-Präsident Trump hat die Ankündigungen der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Die USA erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben in Höhe von rund 145%. Trump hat für viele andere Staaten angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin entschied auch die EU, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle Verhandlungen eine Chance geben. Die USA dürfen Truppen am Panama-Kanal stationieren. Das sieht ein neues Abkommen zwischen beiden Ländern vor. Laut Panama ermöglicht es den US-Streitkräften, Schulungen, aber auch militärische Übungen rund um den Kanal abzuhalten. Richtige Militärstützpunkte sind aber weiter ausgeschlossen. US-Präsident Trump hat in den vergangenen Monaten wiederholt damit gedroht, dass die USA wieder die Kontrolle über den Panama-Kanal übernehmen. In Berlin wird heute Abend die Stadtbahnstrecke zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz gesperrt. Ab 22 Uhr fahren dort für gut 10 Tage keine S-Bahnen mehr. Grund ist, dass die Deutsche Bahn die Gleise zwischen Ostbahnhof und Janowitzbrücke erneuert. Außerdem fährt die S3 ab dem Abend und bis zum 5. Mai wegen Weichenarbeiten nicht zwischen Rahnsdorf und Erkner. In Brüssel treffen sich heute die Verteidigungsminister der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Es geht um weitere Militärhilfe für den Abwehrkampf gegen Russland. Großbritannien hat schon ein Paket im Wert von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro angekündigt. Die Regierung in London denkt offenbar auch darüber nach, Truppen in die Ukraine zu schicken. Die Soldaten könnten laut einem Bericht des Telegraph bis zu 5 Jahre in der Ukraine stationiert werden und helfen, die Armee dort neu aufzustellen. Der abgesetzte und inhaftierte Oberbürgermeister von Istanbul, İmamoğlu, muss sich heute vor Gericht verantworten. Dabei geht es um 2 Verfahren, die nichts mit den aktuellen Vorwürfen zu tun haben. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
In einem schon länger laufenden Verfahren wird İmamoğlu Ausschreibungsmanipulation in seiner Zeit als Bürgermeister eines Istanbuler Bezirks in den 2010er Jahren vorgeworfen. In dem 2. neuen Prozess geht es um den Vorwurf der Bedrohung des Istanbuler Generalstaatsanwalts Gürlek. İmamoğlu hat ihm Parteilichkeit und politisch motivierte Ermittlungen gegen die CHP vorgeworfen. İmamoğlu ist Mitte März unter anderem wegen Vorwürfen der Unterstützung von Terrorismus und Korruption festgenommen und inhaftiert worden. Die CHP hat ihn trotzdem zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gewählt.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Bis zum Abend ist es außerdem sehr windig mit Spitzen der Stärke 6 bis 7. Aktuell sind es in Berlin 7 Grad, in Brandenburg zwischen 5 in Wiesenburg und 8 Grad in Senftenberg. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörte Naht im Studio. Der Bodensee hat ganz wenig Wasser. Der März war einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Bald Brandgefahr schon so früh im Jahr, auch hier bei uns in der Region. Was hat das für Auswirkungen? Darüber habe ich mit Falk Böttcher gesprochen, Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Ich habe ihn erstmal gefragt, wie viel zu trocken es denn ist im Moment.
Naja, wir kommen aus einem Winter, der insgesamt nur 84% des erwartbaren Niederschlages in Brandenburg hatte. Im März hatten wir nur 30% und im April ist bis auf punktuell, wo mal ein Stäubchen abgetrocknet wurde, noch gar nichts gefallen. Also wir haben im Moment für die laufende Saison schon ein Defizit von etwa 50 Litern, das bei einem Jahresniederschlag in Brandenburg von im Schnitt ungefähr 580 Litern über die ganze Fläche. Und wenn wir das sogar noch einordnen in die Zeit seit 2018, seit diese sehr trockenen Jahre passiert sind, dann fehlt uns ungefähr ein halber Jahresniederschlag.
Jetzt sind Sie ja Agrarmeteorologe. Was bedeutet denn diese Trockenheit jetzt für die Landwirtschaft und ja vielleicht auch für die Gärtner? Saat braucht ja Wasser, um anzugehen.
So ist es. Und da sehen wir, dass es durchaus langsam geht, dass also diese Auflaufphase, sagt man dazu, dass dieses Keimen und aus der Erde kommen, dass das langsam passiert. Das ist zum Teil auch in den letzten Wochen relativ kühlen Nachttemperaturen zu verdanken, aber eben auch dem fehlenden Niederschlag. Guckt man jetzt tiefer in die Böden rein, dann muss man sagen, es ist auch wesentlich trockener als normal, aber da wollen wir mal noch ein klein wenig nicht so sehr in Alarmismus verfallen. Wenn wir die tieferen Schichten uns angucken, und früher hieß es auch mal, Märzenstaub bringt Gold ins Laub, aber da haben wir auch noch einen wechselhaften April danach gehabt und kühler Mai oder Mai kühl und nass bringt, füllt den Bauern Scheuer und Fass. Da würde ich jetzt mal noch ganz vorsichtig sein, aber die Tendenz, dass es zu trocken ist, die ist deutlich da und man muss sich darauf vorbereiten.
Also ich höre daraus, kann aber durchaus sein, wenn jetzt im April noch ordentlich was fällt und im Mai dann auch, dann könnten sich die Böden auch wieder erholen, oder?
Naja, die landwirtschaftlichen Kulturen würden dann weniger leiden, aber der Boden ist weit bis in tiefere Schichten ausgetrocknet. Wir sehen das auch bei bodenfeuchten Unterwäldern insbesondere. Da ist ein sehr, sehr großes Wasserdefizit. Wie gesagt, für die landwirtschaftlichen Kulturen, für die gärtnerischen Kulturen spielt das sich im oberen, ich sage jetzt mal groß gesprochen, Meter ab, und da kann natürlich ein Niederschlag, wenn er denn kommt, einiges ausgleichen. Aber für Böden, für Grundwasserneubildung und so weiter, da sind diese längerfristigen Prozesse von Bedeutung und da sieht es eher kritisch aus.
Welche Folgen hat so eine trockene Phase auch für die Tierwelt, für Insekten, Vögel und so weiter?
Naja, die Frage ist dann der Nahrung, das Finden der Nahrung, und entsprechend wird diese Situation nicht dazu beitragen, dass das Angebot üppig ist.
Ja, bei Nacktschnecken würden jetzt viele sicherlich sagen, wenn es von denen weniger gäbe, dann wäre das vielleicht sogar wünschenswert. Aber also trotz Nachtfrösten und Trockenheit sind die auch schon wieder da. Wie halten die das denn alles aus?
Ja, das ist natürlich, die haben ihre Mechanismen, um sich entsprechend schützen zu können. Die haben ihre Bereiche im Boden, wo die dann in eine, ich sage jetzt mal, Ruhephase fallen und aktivieren sich dann wieder, wenn es mal wieder feucht ist. Und da ist es eben auch nicht diese langanhaltende Trockenheit. Die reagieren dann eben auch mal auf diesen Niederschlag, der dann mal 1 oder 2 Millimeter bringt, und dann sind die wieder da.
Ich hab die
und freuen sich umso mehr, wenn die frischen Salatpflanzen dann in den Gärten abgeschnurft werden können, ne?
Ja, zum Leidwesen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die Waldbrandgefahr, um da nochmal auf was Ernsthafteres zu gucken, die habe ich ja schon erwähnt, in Brandenburg bedeutsam. Wenn es jetzt schon so trocken ist, kann man davon ausgehen, dass es in diesem Jahr mehr Brände geben kann?
Die Trockenheit in den Wäldern, insbesondere in den tieferen Bodenschichten, die ist einfach da. Und wir sind im Moment gerade dabei, dass die Krautschicht sich im Wald ausbildet. Das ist auch ein Signal. Hier kann natürlich auch ein Niederschlag, und hier können feuchtere Luftmassen auch temporär für Abmilderung sorgen. Aber auch da gilt, was ich vorhin für die Landwirtschaft gesagt habe, hinschauen und beobachten und so wenig wie möglich eingreifen, um dort unproduktive Verdunstung zu verhindern und so weiter. Und wir müssen dafür sorgen, sowohl in der Landwirtschaft wie im Gartenbau wie in der Forstwirtschaft, dass jeder Tropfen Wasser, der in den Boden kommt oder der fällt, dass der auch in den Boden kommt. Das ist natürlich bei den Wäldern Thema, weil dann natürlich auch die Bäume eine gewisse Menge an Wasser abfangen. Aber das hilft auch schon in dem Moment, die Waldbrandgefahr etwas zu senken. Und da sind wir also von diesen längerfristigen Prozessen ein klein wenig abgekoppelt. Wenn da mal mehrere Tage ein bisschen Regen fällt, dämpft das die Gefahr schon. Aber sie ist dann doch relativ schnell wieder da, weil der Boden nach wie vor trocken ist.
Falk Böttcher sagt das und der ist Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Wir haben über die Trockenheit in der Region gesprochen. 8:11 die Zeit jetzt. Eine Brücke spaltet die Stadt. Naja, also zumindest spaltet sie das Team unserer Kolumnisten. Am Mittwoch hatte nämlich Doris Anselm hier erklärt, dass ihr die Dauerberichterstattung über die Berliner Ringbahnbrücke gehörig auf die Nerven geht. Thomas Hollmann wiederum kann von Abriss und Aufbau überhaupt nicht genug bekommen.
100 Sekunden Leben.
Ich gucke der Brücke Tag und Nacht zu. Per Livestream. Auf den bin ich zufällig gestoßen bei YouTube. Und als ich all die Bagger unter der Ringbahnbrücke habe herfahren sehen, wie die Stahlplatten hochhiefen und an anderer Stelle wieder fallen lassen, da wusste ich, hier bin ich bei etwas Kolossalem dabei. Und das in Echtzeit. Und ich bin nie allein. Schon morgens um 6 gucken 200 Leute zu, denn irgendwas passiert immer auf so einer Baustelle. Und wenn es die kleinen Männchen in ihren orangefarbenen Warnwesten sind, die die Erdrampe hochlaufen, die neben der Brücke aufgeschüttet worden ist, damit die Leute und die LKW da auch hochkommen. So ein Abriss will offensichtlich gut vorbereitet sein. Zwischendurch kann ich auch mal auf die Toilette oder zum Einkaufen gehen, denn alle halbe Stunde gibt es eine Zusammenfassung der Bauarbeiten im Zeitraffer. Ein Computerprogramm schneidet die Bilder der beiden Kameras auf dem ICC automatisch zusammen, hat mir ein Mann von der Autobahn GmbH erklärt. Dabei dachte ich immer, diese Autobahnleute sind die totalen Betonköpfe. Aber die verstehen auch was von Public Relations. Mir macht das Baustellenwatching schon richtig Mut und Hoffnung, dass Deutschland doch noch funktioniert. Und die neue Regierung will doch auch Tempo machen. Das wurde bei der Koalitionspressekonferenz am Mittwoch jedenfalls versprochen. Weshalb ich annehme, der Merz und der Klingbeil gucken auch den Brückenstream. Aber keine Bange, weder die CDU noch die SPD kann den Rekordrückbau als ihren Erfolg ausgeben. Die Autobahnleute haben die Chatfunktion vorsorglich ausgestellt.
Und wer der Brücke auch zugucken will, der Livestream ist zu finden unter autobahn.de. 100 Sekunden Leben waren das von Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Frankfurt, die Bayern, Freiburg und Wolfsburg, das waren die vier letzten Bundesliga-Gegner des ersten FC Union. Die Köpenicker haben keines dieser vier Spiele verloren, sondern erstaunliche 10 Punkte geholt. Nur gegen die Bayern unentschieden, sonst alles gewonnen. Und morgen geht's jetzt nach Leverkusen. Lars Becker in unserer Sportredaktion, was sagst du, hält die Serie auch beim Meister?
In den Agenturen habe ich gerade die Schlagzeile gelesen, Union peilt Auswärts-Hattrick an. Es wäre tatsächlich ein Coup, denn Union hat in Leverkusen bislang noch nie gewinnen können in der Bundesliga. Ich glaube allerdings auch nicht, dass sich das morgen gerade ändern wird. Die Erfolge in Frankfurt und Freiburg, die waren wirklich verblüffend und nicht zu erwarten, aber Leverkusen ist dann doch nochmal eine etwas andere Hausnummer. Es läuft zwar nicht ganz optimal beim Meister, Pokal aus beim Drittligisten Bielefeld, zuletzt glücklicher Last-Minute-Sieg in Heidenheim. Bayer hofft ja weiterhin noch, trotz eines 6-Punkte-Rückstands, die Bayern noch abfangen und den Meistertitel verteidigen zu können. Da ist ein Sieg gegen Union natürlich zwingende Voraussetzung, aber natürlich möchte auch Steffen Baumgart mit seinem Team gerne ein oder sogar 3 Punkte aus Leverkusen mitnehmen und die Serie an ungeschlagenen Spielen verlängern, klar.
Was sind denn die Gründe für Konstanz und Erfolg beim ersten FC Union?
Baumgart hat inzwischen ein Gerüst gefunden, ein Grundgerüst. Dreierkette, auf den Außen 2 erfahrene Persönlichkeiten, Captain Trimmel rechts wieder gesetzt und Joranovic auf links versetzt. Das gibt dem Team Stabilität und vorne hat sich Mittelstürmer André Illich etabliert, von Vorgänger Svensson ja komplett ignoriert. Bei Baumgart inzwischen sogar gesetzt, hat auch 3 Tore erzielt. Er wird nach seiner Verletzung aus dem Wolfsburg-Spiel vermutlich morgen auch schon wieder auflaufen können. Es spricht, wie ich finde, finde für Baumgart, dass er so flexibel ist, seine Grundvorstellungen anzupassen. Er bevorzugt ja selbst eigentlich eine Viererkette, hat in den Wochen mit seinem Trainerteam geschaut, was braucht die Mannschaft, was hilft ihr, hat gute personelle und spieltaktische Lösungen gefunden. Und die Grundlage, das bleiben natürlich die Basics. Union Fußball, Leidenschaft, Einsatz, Laufbereitschaft, Aggressivität.
Ist denn die Abstiegsgefahr nach den letzten 4 Spielen, ist das überhaupt noch ein Thema?
Also niemand bei Union sagt, wir sind schon durch, der Klassenhalt ist sicher, aber das Polster ist so groß. 11 Punkte bei noch 6 ausstehenden Spielen. Ich würde mal sagen, da ist so eine Art selbstbewusste Gelassenheit. Hier ist der Coach Steffen Baumgart.
Das hört sich erstmal alles gut an. Ich fange jetzt auch noch nicht irgendwas vorzurechnen. Da sind es noch 2 Punkte oder 3 Punkte. Da nehmen wir diese 11 Punkte Vorsprung gerne mit. Aber wir werden keine Rechnungen vorstellen, wie viel und wie viel nicht. Sagen wir mal so. Vor 4 Spieltagen zurückgerechnet, stehen wir jetzt besser.
Das trifft ziemlich gut.
Ja, du hast die Hoffnung der Leverkusener erwähnt auf einen Ausrutscher der Bayern. Also wenn, dann vermutlich morgen.
Ja, korrekt. Das gewesene Topspiel der letzten Jahre in der Bundesliga Dortmund gegen die Bayern morgen Abend 18:30. Wenn die Bayern da unbeschadet rauskommen, dann dürfte ihnen meines Erachtens der Titel nicht mehr zu nehmen sein. Bei einem Unentschieden oder sogar einer Niederlage könnte es nochmal spannend werden. Beide haben ja ihr Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League verloren. Dortmund allerdings krachend heftig 0-4 in Barcelona. Weiterkommen nahezu ausgeschlossen. Davon müssen sich erstmal erholen. Und Verlass ist auf die Borussia in diesem Jahr ja auch nicht unter Nico Kovac. Interessant auch morgen noch Kiel gegen St. Pauli. Das ist kein Abstiegsendspiel, aber speziell für Holstein von enormer Bedeutung. Die dürfen das Ding eigentlich nicht verlieren.
Und Hertha, welche Aufgabe muss die in der zweiten Liga bewältigen?
Heimspiel morgen Mittag gegen Darmstadt. Auch Hertha hat sich ja mit einer Erfolgsserie 3 Siege am Stück, zuletzt beim Tabellenführer Köln, mehr oder weniger vom Kampf gegen den Abstieg verabschiedet. 5 Punkte Sicherheitsabstand, das sollte locker reichen. Und die Serie fortzusetzen mit einem Erfolg gegen Darmstadt, auch das sollte gelingen morgen.
Sagt Lars Becker aus unserer Sportredaktion. Vor 2 Jahren stach ein islamistischer Attentäter in einem Duisburger Fitnessstudio mehrere Menschen nieder. Kurz vorher hat er schon einen Menschen getötet. Yasin Güler überlebte nur knapp und außerdem auch mit bleibenden gesundheitlichen Schäden. Aber von Rache hält er nichts.
Ich saß da vor Gericht, habe dem Mann, der mir das angetan hat, in die Augen geblickt und habe nur eine leblose Hülle voller Hass gesehen. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, diesem Hass darfst du nicht erliegen. Du darfst diesen Teufelskreislauf nicht fortsetzen. Und deswegen habe ich ihm vergeben. Das ist eine wichtige Botschaft in meinem Buch.
Yasin Güler sagt das, hat ein Buch geschrieben über sein Leben nach dem Attentat. Vergeben statt vergelten heißt es, warum wir Perspektiven gegen Gewalt brauchen. Und Yasin Güler ist zu Gast in unserer Gesprächsreihe vis-à-vis. Da können Sie ihn heute hören um 11:15 hier im Programm oder schon jetzt in unserer App. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, da sind für heute 13 bis 16 Grad vorhergesagt. Es kann hier und da auch Schauer geben, vor allem aber auch ziemlich starken Wind. Aktuell haben wir Temperaturen von 6, 7 Grad in Berlin, in Frankfurt oder 6 Grad, in Potsdam auch 6 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
Und wir beginnen mit einer sehr wichtigen Meldung. Achtung, Autofahrer auf der A113 zwischen Schönefeld-Nord und Adlershof kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts in beiden Richtungen und überholen Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Achtung, Autofahrer, ein Falschfahrer auf der A113 zwischen Schönefeld-Nord und Adlershof kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Richtungen äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Im Stadtverkehr Berlin ist es aktuell sehr voll auf den Straßen. Auf der Stadtautobahn 100 zum Beispiel ab Beuysestraße Richtung Hohenzollerndamm, auf der A115 ab Dreilinden stadteinwärts und auf dem Teltower Damm Richtung Ziehendorf. A100 Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. Noch eine aktuelle Meldung zur S-Bahn. Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Lichterfelde Ost müssen Sie auf den Linien S2, 25 und 26 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
20 nach 8 ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dortenhardt bin ich. Guten Morgen. Viel Kritik gab es am Koalitionsvertrag schon. Klimaschutz habe darin zu wenig Gewicht, hieß es zum Beispiel. Anlass für die Organisation Fridays for Future. Heute mit einer Fahrraddemo von der SPD zur CDU-Parteizentrale zu ziehen. Dort übrigens sieht man es ganz anders. Tobias Möck hat die Nachrichten.
Die CDU wehrt sich gegen Kritik von den Grünen, den Klimaschutz im neuen Koalitionsvertrag zu vernachlässigen. Die stellvertretende CDU-Chefin Prien hat im RBB 24 Inforadio gesagt, auch die neue Bundesregierung bekenne sich zu den Klimazielen. Man habe sich allerdings für einen realistischeren, marktwirtschaftlicheren und auch internationaleren Ansatz entschieden. Außerdem müsse man die Menschen mitnehmen und ein klares Zeichen gegen Deindustrialisierung setzen. Die Grünen hatten zuvor beklagt, dass sie der künftigen Bundesregierung zwar zu einem Sondervermögen verholfen haben, das Geld aber kaum für den Klimaschutz eingesetzt werde. US-Präsident Trump hat es gelobt, dass die EU ihre geplanten Gegenzölle erstmal nicht in Kraft setzt. Er nannte das sehr klug. Laut Trump hält sich die Europäische Union zurück, weil sie gemerkt habe, wie die USA gegenüber China handeln. Trump hat einen Teil seiner Sonderzölle für die meisten Staaten vorgestern für 90 Tage zurückgenommen. ARD-Börsenreporter Stefan Wolf.
Gegenüber China hatte Trump die Zölle nicht ausgesetzt. Diese sind sogar weiter angehoben worden. China zeigt sich im Zollstreit unnachgiebig, will eigene Maßnahmen nicht aussetzen. An den Finanzmärkten geht die Achterbahnfahrt weiter. Nach dem rasanten Anstieg vor einem Tag dominieren heute wieder die Minuszeichen. So beendete der Dow Jones gestern an der Wall Street den Handel mit einem Abschlag um 2,5% und gab so die Richtung für den heutigen Aktienhandel vor. Noch stärker, um 4%, waren die Kurse an der Tech-Börse Nasdaq eingeknickt. Asiens Börsen liegen im Minus. Der Tokyota Nikkei-Index verliert zur Stunde über 4%.
Die US-Regierung muss einen zu Unrecht nach El Salvador abgeschobenen Mann zurückholen. Das hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden. Der 29-Jährige wurde Mitte März in Baltimore festgenommen und in sein Heimatland gebracht. Er reiste nach Angaben seiner Anwälte 2011 auf der Flucht vor Bandengewalt illegal aus El Salvador in die USA ein. Ein Einwanderungsrichter gewährte ihm aber 2019 Schutz vor Abschiebung. Kriminelle Banden erbeuten über Scheinfirmen jährlich Millionenbeträge von den deutschen Sozialkassen. Das hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen bestätigt. Nach Recherchen des RBB gründen Betrüger Scheinfirmen und melden bei den Krankenkassen Beschäftigte an, die es gar nicht gibt. Die Firmen zahlen dann keine Sozialversicherungsbeiträge, beantragen aber trotzdem Sozialleistungen wie die Erstattung von Krankengeld für die Scheinbeschäftigten. Die Schäden dadurch gehen in die Millionen. Um den Betrug besser zu bekämpfen, fordert der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen einen intensiveren Informationsaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern. Die marode Ringbahnbrücke an der A100 in Berlin wird ab heute abgerissen. Nach Angaben der Autobahngesellschaft fangen die Arbeiten am Mittag an und dauern voraussichtlich bis zum 25. April. Drei Tage später sollen dann die S-Bahn-Züge der Ringbahn wieder durchfahren können. Der Abschnitt unter der Brücke ist im Moment unterbrochen. Die Brücke ist seit März gesperrt und soll nach dem Abriss neu aufgebaut werden. Vor einem Istanbuler Gericht werden heute zwei Prozesse gegen den abgesetzten und inhaftierten Oberbürgermeister İmamoğlu verhandelt. Dabei geht es um ältere Verfahren. In einem wird İmamoğlu vorgeworfen, in seiner Zeit als Bezirksbürgermeister eines Istanbuler Stadtteils Ausschreibungen manipuliert zu haben. Laut der zweiten Anklage soll der Oppositionspolitiker einen Staatsanwalt bedroht haben. Der Ex-Bürgermeister gilt als aussichtsreichster Herausforderer des türkischen Präsidenten Erdogan bei der nächsten Wahl. In New York sind bei einem Hubschrauberabsturz 6 Menschen ums Leben gekommen. Wie der Bürgermeister der US-Metropole mitgeteilt hat, ist der Helikopter in den Hudson River gestürzt. An Bord war eine 5-köpfige Familie. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP handelt es sich um den CEO von Siemens in Spanien, seine Frau und seine 3 Kinder. Aus New York, Giselle UK.
Direkt nach dem Absturz waren zahlreiche Einsatzkräfte mit Booten an der Unglücksstelle. 4 der Opfer, die aus dem Wasser gezogen wurden, mussten noch am Unfallort für tot erklärt werden. Die beiden anderen starben nach dem Transport ins Krankenhaus. Die Ursache für den Absturz wird noch untersucht. Zeugen berichten, dass der Hauptrotor sich in der Luft vom Hubschrauber gelöst haben soll.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Bis zum Abend ist es außerdem sehr windig, mit Spitzen der Stärke 6 bis 7. Die Zeit gleich 8.25 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice. Immer noch gültig ist die Falschfahrermeldung von der A113. Achtung Autofahrer, auf der A113 zwischen Schönefeld Nord und Adlershof kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Richtungen äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Datenhardt im Studio. Willkommen. Kriminelle Banden erbeuten offenbar jährlich Millionenbeträge von den deutschen Sozialkassen. Und die Masche läuft laut RBB-Recherchen in etwa so. Die Betrüger gründen Scheinfirmen, melden bei den Krankenkassen Beschäftigte an, die es aber gar nicht gibt. Und für diese Scheinbeschäftigten beantragen sie Erstattung von Leistungen, die sie eben gar nicht erst bezahlt haben. RBB-Reporterin Sophie Goldau schildert einen dieser Fälle.
2019. Ein Termin bei einem Notar, nicht weit vom Kudamm. Ein Berliner Immobilienunternehmen wird verkauft. Es ist verschuldet und zahlt schon länger keine Sozialversicherungsbeiträge. Der neue Geschäftsführer und Eigentümer ist ein polnischer Staatsbürger. Er haftet jetzt für die Schulden und ist für alle Probleme der Firma verantwortlich. Doch nach dem Notartermin verschwindet er. Für Gläubiger und deutsche Behörden ist er seitdem nicht mehr auffindbar. Ein klassischer Fall von Insolvenzverschleppung. Mit Hilfe von ahnungslosen Strohmännern aus Osteuropa, kein Einzelfall, meint Joachim Heitsch. Heitsch ist in Berlin als Fachanwalt für Insolvenzrecht tätig. Nach seiner Erfahrung nutzen Kriminelle marode Firmen wie die Berliner Immobilienfirma auch für weitere Betrugsmaschen.
Es gibt ja noch dann den Fall, dass diese Gesellschaft, die schon bereits pleite ist, noch missbraucht wird. Beispiel, Sie melden eben 30 Arbeitnehmer an auf diese GmbH, die schon pleite ist, zahlen keinen Pfennig an Sozialversicherungsbeiträgen.
So wie im Fall der Berliner Immobilienfirma. Über sie melden kriminelle Hintermänner des polnischen Strohmanns rund 40 weitere Mitarbeiter bei 9 Krankenkassen an, auf Basis gefälschter Arbeitsverträge. Sozialversicherungsbeiträge werden nicht abgeführt. Nach RBB-Recherchen über Jahre hinweg. Die Beitragsschulden der Scheinfirma betragen knapp 900.000 Euro. Für die Scheinangestellten und die kriminellen Hintermänner ist das Ganze ein lohnendes Geschäft. Durch die Anmeldung bei der Krankenkasse haben die angeblich bei der Firma Beschäftigten Anspruch auf ärztliche Versorgung und auch auf Kranken- oder auch Arbeitslosengeld. Bis der Betrug aufliegt, hat es in diesem Fall 3 Jahre gedauert. Erst dann hat die AOK Nordost wegen der fehlenden Sozialabgaben einen Insolvenzantrag gestellt. Ralf Selle, Beauftragter zur Bekämpfung von Fehlverhalten bei der AOK Nordost, erklärt, warum so viel Zeit verstrichen ist.
Zunächst einmal muss man ja davon ausgehen, dass es nicht betrügerisch ist, sondern dass da eine Situation vorliegt, dass der in finanzielle Nöte geraten ist, wie auch immer. Und man versucht ja grundsätzlich erstmal eine Klärung herbeizuführen.
Dem RBB liegen Anmeldungen von mehreren Scheinfirmen bei Krankenkassen sowie Strafanzeigen und Gerichtsurteile vor. In einem Fall kommen die Richter zum Schluss, die Krankenkassen hätten es den Kriminellen sogar leicht gemacht, durch wenige oder nur oberflächliche Prüfungen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ist alarmiert. Pressesprecher Florian Lanz geht von einem bundesweiten Phänomen aus.
Wir haben hier einen bandenmäßigen Betrug, wo Leute ganz gezielt die Solidargemeinschaft schädigen wollen. Das ist ein relevantes Problem für das deutsche Gesundheitswesen. Wir reden von etlichen Millionen an Schaden, die dadurch Jahr für Jahr entstehen.
Und kriminellen Banden zugutekommen. Nach RBB-Recherchen ist die Berliner Immobilienfirma ein Teil eines großen kriminellen Netzwerkes.
RBB-Reporterin Sophie Goldau berichtete. 8.29 Uhr die Zeit jetzt. Die Bilder aus New York City sind einigermaßen erschreckend. Da sieht man einen Helikopter, der gefühlt einfach so vom Himmel stürzt, in den Hudson River zwischen Manhattan und dem Ufer von New Jersey. Auch Kinder waren da unter den Opfern. Es soll sich bei den Toten um einen CEO von Siemens und seine Familie handeln. Aus New York dazu die Einzelheiten von USA-Korrespondentin Giselle Uecker.
Die Bilder vom Absturz sind verstörend. Fast wie ein Stein stürzt der Hubschrauber ins Wasser. Währenddessen lösen sich mehrere Einzelteile, die kurze Zeit später ebenfalls im kalten Hudson River landen. An Bord der Maschine war eine 5-köpfige spanische Familie zusammen mit dem Piloten.
All 6 victims have been removed from the water.
Alle sechs Opfer wurden aus dem Wasser gezogen und leider sind alle sechs Opfer verstorben.
Have been pronounced deceased.
Erklärt New Yorks Bürgermeister Eric Adams am frühen Abend. Damit wurde Gewissheit, was viele schon befürchtet hatten. Der Sightseeing-Flug der spanischen Touristenfamilie endete für alle tödlich, obwohl direkt nach dem Absturz zahlreiche Einsatzkräfte mit Booten zur Unglücksstelle vorrückten, berichtet der stellvertretende Bürgermeister Cass Daughtry. Als wir zu den Ersthelfern kamen, meinten sie, dass sie alles versucht haben, um die Opfer zu retten. Man konnte den Schock in ihrem Gesicht sehen. Der Hubschrauber des Typs Bell 206 war am Donnerstagnachmittag von einem Landeplatz im Süden der Insel Manhattan abgehoben. Der Flug sollte nach Norden entlang der Skyline der Stadt gehen und dann zurück nach Süden zur Freiheitsstatue. Doch dazu kam es nicht mehr. Nach 18 Minuten der Absturz. Ein Augenzeuge berichtet dem TV-Sender NBC New York. Ich habe dann hochgeguckt und gesehen, dass der Heli auseinanderfiel. Erst flog das Heck weg und dann sah man den sich drehenden Propeller, der am Himmel blieb. Die Ursache für den Absturz ist noch völlig unklar. Die US-Bundesbehörde für Luftfahrt will den Vorfall untersuchen. In New York City gehören Helikopter zum Stadtbild dazu. Viele transportieren Touristen, die auf Rundflügen von weit oben den Ausblick genießen wollen. Dabei ist es auch in der Vergangenheit schon häufiger zu Abstürzen gekommen, die immer wieder Debatten über die Sicherheit in der dicht besiedelten Metropole ausgelöst haben.
Aus New York City war das unsere Korrespondentin Giselle Uka. Um 8 Uhr und gleich 32. Sie hören RBB 24 Inforadio mit dem Verkehrsservice und nochmal der Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A113. Zwischen Schönefeld Nord und Adlershof kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der A113. Zwischen Schönefeld Nord und Adlershof ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. In Istanbul muss sich der inhaftierte Ex-Bürgermeister İmamoğlu heute vor Gericht verantworten. Dabei geht es allerdings nicht um die Vorwürfe, mit denen die Justiz die Inhaftierung und Absetzung begründet hat. Unser Korrespondent Benjamin Weber erklärt, worum es heute geht und wie die Stimmung im Land ist.
Mit seiner Inhaftierung von vor 3 Wochen haben die beiden Prozesse gegen Ekrem İmamoğlu nichts zu tun. In einem bereits länger laufenden Verfahren geht es um Angebotsmanipulation. Als Bürgermeister des Istanbuler Bezirks Beylikdüzü soll İmamoğlu in den 10er Jahren ungeeignete Unternehmen beauftragt haben. In einem anderen Verfahren ist heute Prozessauftakt. İmamoğlu soll den Oberstaatsanwalt Istanbuls und dessen Familie beleidigt haben. In beiden Verfahren drohen mehrjährige Haftstrafen und Politikverbot. İmamoğlu und seine Partei CHP weisen die Vorwürfe zurück. Nach einer Demonstrationspause wegen der Bayram-Feiertage hat die CHP wieder zu Kundgebungen aufgerufen. Jedes Wochenende in einer anderen Stadt, jeden Mittwoch in Istanbul. Im Stadtteil Şişli demonstrieren diese Woche mehr als 10.000 Menschen. Wir haben darauf gewartet. Bei Protesten, die nicht von der CHP organisiert werden, ist es gefährlich. Viele Freunde von mir sind festgenommen worden. Wir sind hier, um die Gerechtigkeit zurückzubringen. Was wir wollen, ist einfach Demokratie. Denn die Türkei wird gerade zu einer Autokratie. CHP-Chef Özgür Özel ist am Wochenende mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden. In Şişli sagt er, die Demonstrationen auf den Straßen, sie haben auch einen Effekt auf Staatspräsident Erdogan. Er ist sehr verängstigt. Aber ich möchte ihn nochmal erinnern, wir werden nicht aufhören, bis wir unseren Ekrem Bürgermeister zu unserem Präsidentschaftskandidaten machen. Denn die CHP will vorgezogene Neuwahlen und die Freilassung İmamoğlu's, den sie in Abwesenheit bereits zu ihrem Präsidentschaftskandidaten ernannt hat. Zuletzt hatte die Partei außerdem auch Boykottaufrufe gegen regierungsnahe Unternehmen unterstützt. Die Regierung reagierte darauf sehr empfindlich. Zum Beispiel Staatspräsident Erdogan bei einer Rede in Ankara. Das Verständnis der CHP von Freiheit gilt nur für sie selbst und für eine Handvoll Eliten. Die CHP ist die Verkörperung des Faschismus in Fleisch und Blut. Erdogan hat CHP-Chef Özel außerdem verklagt, weil dieser ihn als Kopf einer Junta bezeichnet hatte. Diese Aussage wiederholte Özel in Şişli prompt. Erdogan stecke hinter der Verhaftung İmamoğlu's, denn er habe Angst vor freien Wahlen. Auf der Demo im Istanbuler Stadtteil Şişli bleibt alles ruhig. CHP-Chef Özel wendet sich zum Ende an die Demonstrierenden. Es gibt Dutzende von Büchern darüber, wie autoritäre Führer in die Welt kommen und was sie der Welt und ihren Ländern antun. Aber es gibt nur ein Buch darüber, wie man sie loswerden kann. Und dieses Buch wird von euch geschrieben. Am Wochenende ist eine Großkundgebung für Ekrem İmamoğlu und gegen die Regierung in der Stadt Samsun im Norden der Türkei angekündigt.
Aus der Türkei war das unser Korrespondent Benjamin Weber.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Donald Trump stellt gerade ziemlich viel auf den Kopf, was eigentlich nicht auf den Kopf gestellt gehört, denken sich viele. Aber dort, wo Trumps Zollpolitik neue Gräben aufreißt zwischen den USA und bisherigen Partnern, da bringt sie dann an anderer Stelle bisherige Konkurrenten näher zusammen. China zum Beispiel und die Europäische Union beim bislang hochsensiblen Thema E-Autos. Christoph Koper aus unserer Wirtschaftsredaktion, was passiert da gerade?
China und die Europäische Union versuchen offenbar diesen Streit über E-Auto-Zölle auf chinesische Wagen beizulegen. Ende März war der EU-Handelskommissar Šefčovič in China beim dortigen Handelsminister Wang. Und nun berichtet das Handelsblatt, dass die beiden Folgendes besprochen hätten, nämlich eine Art von Vergleich in diesem Zolldisput. Also einerseits sollen Chinas E-Auto-Hersteller verstärkt in Europa investieren und auch Technologietransfer leisten. Im Gegenzug würde die EU anstelle der Ausgleichszölle einen Mindestpreis einführen. Der Vorteil für die chinesischen Hersteller sei dabei, dass sie eben die Differenz zwischen ihrem ursprünglichen Dumpingpreis und dem vereinbarten Mindestpreis, der dann höher liegt, selbst behalten würden und keine Zölle zahlen müssten. Die liegen ja derzeit in Teilen bei 45%.
Und wie sehen die Erfolgschancen aus bei diesem Modell der Mindestpreise?
Ja, so mittel, wenn man in die Vergangenheit schaut. Auf dieses Mindestpreismodell hat die EU schon vor gut 10 Jahren bei Solarmodulen gesetzt, mit denen China ja damals die europäischen Wettbewerber unter Druck gesetzt hat und letztlich weitestgehend vom Markt verdrängt hat. Und de facto hat das nicht funktioniert. Die Bescheinigungen über diese Preise hätten die chinesischen Handelskammern selbst ausgestellt, sagen Leute, die damals dabei waren. Und die europäischen Behörden seien mit der Kontrolle nicht nachgekommen. Also wenn man sowas machen will, dann muss man es anders tun als in der Vergangenheit.
Jetzt ist heute der spanische Ministerpräsident Sanchez in Peking bei Staats- und Parteichef Xi. Wie ist jetzt dieser Besuch einzuordnen?
Der ist schon lange geplant gewesen, bekommt nun aber eine besondere Note, weil Sanchez der erste Regierungschef ist, der nach Trumps Zollentscheidung nach China reist. Und Sanchez ist innerhalb der EU einer der stärksten Befürworter, dass diese europäischen Zölle auf chinesische E-Autos abgeschafft werden und sich der europäische Markt für die Chinesen öffnet. Insofern sind manche auch ein bisschen besorgt darüber, dass Sanchez womöglich da alle Vorbehalte, die man hat, in der EU über Bord werfen könne. Aus Madrid heißt es denn auch, der Besuch sei mit Brüssel abgestimmt, aber Sanchez spreche für Spanien und nicht für die EU.
Wie ist also eine etwaige Annäherung der EU an China insgesamt einzuschätzen?
Wenn sich die global beiden Volkswirtschaften Nummer 2 und 3 einander öffnen, sei das prinzipiell sinnvoll, sagen Experten. Allerdings, der Hase liegt in China im Pfeffer. Das Land müsse zu strukturellen Änderungen bereit sein, mehr Importe erlauben, die Diskriminierung ausländischer Unternehmen beenden, sich bereit erklären, weniger nach Europa zu exportieren und eben auch die Staatshilfe für Exporteure zu beenden. Danach sieht's im Moment auf breiter Front nicht aus.
Christoph Kober sagt das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Brandenburg und Berlin. Vorhergesagt sind heute zwischen 13 und 16 Grad. Kann hier und da auch mal einen Schauer geben und vor allem aber ziemlich böigen Wind. 7 Grad haben wir jetzt im Moment in Berlin und 7 Grad sind es auch im Rest der Region. Nur Cottbus fällt so ein bisschen ab mit 6 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Mück.
Auf den Brandenburger Fernstraßen haben Sie derzeit freie Fahrt. Meldungen über größere Störungen liegen nicht vor. Der Falschfahrer auf der 113 ist von der Straße. Zwischen Schönefeld Nord und Adlershof besteht keine Gefahr mehr. Im Stadtverkehr Berlin ist es voll auf den Straßen, zum Beispiel auf der 100 ab Beuße-Straße Richtung Hohenzollern-Damm, auf der 115 ab Dreilinden stadteinwärts und auf dem Teltower-Damm Richtung Zehlendorf. A100 Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck-Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. A113 stadteinwärts, die Einfahrt Schönefeld Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altkliniker Chaussee aus möglich. Eine Meldung zur S-Bahn: wegen einer technischen Störung an einem Zug in Lichterfelde Ost müssen Sie auf den Linien S2, S25 und S26 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
20 von 9.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Datenat hier. Guten Morgen. Gerade in Sachen Klimaschutz sind die Reaktionen auf den Koalitionsvertrag ziemlich harsch. Ein Hochrisikovertrag sei das für Klima und Natur, sagt der BUND. Die Grünen sprechen von einem Rückschritt. Die Klimaziele würden geschleift, Umweltrechte abgebaut. Das sieht man in der Union allerdings anders. Tobias Möck hat die Nachrichten.
Die Pläne der künftigen Bundesregierung bei der Migration stoßen auf Kritik. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Hassemann nannte es verheerend, dass die freiwilligen Aufnahmeprogramme für Menschen auf der Flucht beendet werden sollen. Hassemann sagte den Funke-Zeitungen, flüchtende Menschen würden so auf unsichere Routen über das Mittelmeer gedrängt. Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert die geplanten dauerhaften Kontrollen und die Zurückweisungen an den Grenzen als unwirksam im Kampf gegen illegale Migration. Die GdP begründet das unter anderem damit, dass die Bundespolizei weder mehr Geld noch mehr Personal bekommen soll. SPD-Chef Klingbeil zeigte sich dagegen in der Bild-Zeitung überzeugt davon, dass künftig mehr Menschen zurückgewiesen werden als unter der Ampelregierung. Über den Koalitionsvertrag insgesamt und das Rumoren in der Union, das wegen einiger Beschlüsse zu hören ist, sprechen wir nach den Nachrichten mit Karin Prien. Sie ist die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Brandenburg will den Bestand der Wölfe im Bundesland verringern und mit einer Bundesratsinitiative Druck beim Bund machen. Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern soll eine entsprechende Initiative heute in den Bundesrat eingebracht werden. Beide Länder dürften dabei die künftige Bundesregierung auf ihrer Seite haben. Nach dem Koalitionsvertrag soll der strenge Schutz des Wolfes gelockert werden und das Tier ins Jagdrecht aufgenommen werden. Damit will die künftige Bundesregierung einen Vorschlag der EU-Kommission zu einem abgeschwächten Schutz des Wolfes in nationales Recht umsetzen. Die Sperrzone wegen der Maul- und Klauenseuche rund um den Ort Hönow im Landkreis Märkisch-Oderland bleibt noch weiter bestehen. Grund ist, dass die Weltorganisation für Tiergesundheit noch nicht zugestimmt hat, sie aufzuheben. Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Mittelstädt hat das im RBB bedauert.
Wir haben den Antrag auch rechtzeitig gestellt und wir hatten eigentlich erwartet, noch in dieser Woche eine Antwort der WOHA zu bekommen. Das ist leider nicht der Fall. Wir erwarten aber dann in der nächsten oder übernächsten Woche die Antwort. Was bedeutet das? Natürlich, dass auch in der 6 Kilometer Containment Zone erstmal kein MKS-Freiheitsstatus ist, sondern erst dann, wenn die WOHA das Ganze bestätigt ist und die 6 Kilometer dann aufgehoben werden können.
Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt, SPD. Im Januar ist in Hönow in Brandenburg erstmals seit mehr als 35 Jahren in Deutschland wieder die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. US-Präsident Trump hat die Ankündigung der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Laura Jahnke.
Für China gelten nach Angaben aus dem Weißen Haus Zollaufschläge von 145%. Für viele andere Staaten hatte Trump angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin hat die EU entschieden, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA für 90 Tage ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle Verhandlungen eine Chance geben.
Die USA dürfen Truppen am Panama-Kanal stationieren. Das sieht ein neues Abkommen zwischen beiden Ländern vor. Laut Panama ermöglicht es den US-Streitkräften Schulungen, aber auch militärische Übungen rund um den Kanal abzuhalten. Richtige Militärstützpunkte sind aber weiter ausgeschlossen. US-Präsident Trump hat in den vergangenen Monaten wiederholt damit gedroht, dass die USA wieder die Kontrolle über den Panama-Kanal übernehmen. In Brüssel beraten heute die Verteidigungsminister der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe über weitere Militärhilfe für das Land. Großbritannien hat schon ein Paket im Wert von umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro angekündigt. Die Regierung in London denkt offenbar auch darüber nach, Truppen in die Ukraine zu schicken. Die Soldaten könnten laut einem Bericht des Telegraph bis zu 5 Jahre in der Ukraine stationiert werden und helfen, die Armee dort neu aufzustellen. In Berlin wird heute Abend die Stadtbahnstrecke zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz gesperrt. Ab 22 Uhr fahren dort für gut 10 Tage keine S-Bahnen mehr. Grund ist, dass die Deutsche Bahn die Gleise zwischen Ostbahnhof und Jannowitzbrücke erneuert. Außerdem fährt die S3 ab dem Abend und bis zum 5. Mai wegen Weichenarbeiten nicht zwischen Rahnsdorf und Erkner. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mehr Wolken als Sonne und ein paar kurze Schauer, 13 bis 16 Grad. Bis zum Abend ist es außerdem sehr windig mit Spitzen der Stärke 6 bis 7. Aktuell sind es in Berlin Buch 7 Grad und in Wannsee 8, in Brandenburg zwischen 5 in Wiesenburg und 8 Grad in Fürstenwalde. Die Zeit 8.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörtenhardt im Studio. Ist das nun ein großer Wurf, der Koalitionsvertrag, oder viele Wünsche ohne übergreifende Idee? Viele versuchen da im Moment, ihre Lesart des Koalitionsvertrags zu verbreiten. Die Opposition hat naturgemäß vor allem Kritik. SPD und Union betonen jeweils, was ihnen gelungen ist, durchzusetzen. In der Union hatte es nach den Grundgesetzänderungen zur Schuldenbremse ja schon ziemlich rumort, weil da zentrale Wahlversprechen drangegeben worden sind. Wie sieht's jetzt aus? Das habe ich vorhin mit Karin Prien besprochen. Die ist die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU. Bildungsministerin in Schleswig-Holstein hat den Vertrag in der 19er Gruppe am Ende mit ausgehandelt. Reichen die Punkte, die die CDU auf ihrer Habenseite verbuchen kann, um das Rumoren in der CDU wieder zu beruhigen?
Unser Ziel war ja, eine Koalition des Vertrauens zu bilden, die in der Lage ist, in einer Welt, die sich ja täglich nicht nur zum Besseren verändert und der wir nicht nur außen- und sicherheitspolitisch, sondern auch innenpolitisch große Herausforderungen zu stemmen haben, in der es eine belastbare Grundlage gibt, um unseren Wohlstand zu erhalten, um unser Land sicherer zu machen, aber es auch moderner und agiler zu machen. Da ist uns, glaube ich, Großes gelungen. Am Ende geht es darum, die Kräfte in Wirtschaft und Gesellschaft zu entfesseln. Und am Ende geht es darum, die Menschen auch wieder, den Menschen Zuversicht zu geben und Selbstvertrauen zu geben, dass wir in Deutschland gemeinsam richtig was auf die Beine stellen können.
Ja, Frau Prien, das sind ja sehr, sehr große Worte, die dann aber vielleicht doch ein bisschen allgemein bleiben, wenn man sich anguckt, dass die CDU-Basis ja sowieso schon unzufrieden war, dass dieses große Wahlversprechen keine neuen Schulden dran gegeben wurde. Jetzt kann die SPD das auf ihrem Konto verbuchen, hat wichtige Ministerien mit Finanzen, Verteidigung, Arbeit und Soziales, hält die Rentenpläne. Haben die einfach besser verhandelt?
Die CDU, die Union stellt den Bundeskanzler in Deutschland nach nur 3,5 Jahren Opposition. Das ist ein Riesenerfolg. Wir stellen wichtige Ministerien, die wichtige Reformen, wahrscheinlich die wichtigsten Reformen in unserem Land werden voranbringen können. Ich sage, wir schaffen jetzt die größte Staats- und Verwaltungsreform seit Bestehen der Bundesrepublik. Dafür wird die CDU Verantwortung tragen, zum Beispiel für die Reform des Gesundheitswesens, für die Zukunfts- und Gesellschaftsministerium, Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie. Also ehrlich gesagt, ich bin sehr zufrieden, sowohl mit dem Vertrag als auch mit der Art und Weise, wie wir zusammengefunden haben. Koalitionsverhandlungen sind ja kein Wettkampf, in dem jeder möglichst viele Kerben in seinen Gürtel machen sollte, sondern Koalitionsverhandlungen sollen eine belastbare Grundlage sein, um dieses Land nicht nur voranzubringen, sondern um wieder Vertrauen in die Demokratie zu gewinnen. Ich kann als Schleswig-Holsteinerin sagen, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dem anderen auch etwas gönnen zu können, auf das Vertrauen zu setzen, auf Vertraulichkeit zu setzen und nicht den schnellen Gewinn vor das langfristige gemeinsame Ziel zu setzen.
Ja, da lese ich jetzt kurz vor Toreschluss, hätten die Verhandlungen vielleicht auch nochmal scheitern können. Der Spiegel schreibt das, weil die SPD mit neuen Forderungen um die Ecke kam. Erhöhung Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Kapitalertragssteuer. Wie hart waren das am Ende?
Na, das war schon ein entscheidender Punkt. Für uns als Union war immer klar, wir müssen die Bürger entlasten, wir müssen die Unternehmen entlasten, wir müssen die Dinge einfacher machen in unserem Land, und Steuererhöhungen sind Gift für die Konjunktur. für Innovation, für Investition. Und wir wollten unser Land reformieren, wir wollten den Haushalt konsolidieren und wir wollten investieren. Das waren unsere Ziele und damit wären Steuererhöhungen nicht vereinbar gewesen. Und ich bin sehr froh, dass wir am Ende mit den Sozialdemokraten da auch ein gemeinsames Verständnis gefunden haben.
Jetzt haben Sie ja ein paar Mal schon gesagt, da ist eine Vertrauensbasis und wie wichtig das ist. Eigentlich hieß es ja am Anfang, soll ein ganz schlankes Papier werden, man will ganz schnell durchkommen mit den Verhandlungen. Jetzt sind es doch 146 Seiten, hat länger gedauert. Heißt das, am Ende traut man sich vielleicht doch nicht so richtig über den Weg, muss dann vieles doch schon genauer aufschreiben?
Ich glaube, so ein gewisser Vertrauensbildungsprozess geht eben dann eben auch einher darüber, dass man miteinander zu vielen großen und kleineren Themen einmal auslotet, wie man gegenseitig dazu steht und wie belastbar auch das Miteinander ist. Das gehört vielleicht in der heutigen Zeit dazu. Und ja, das war ein harter Wahlkampf, den wir gegeneinander geführt haben. Und deshalb war es gut, dass wir uns zumindest diese ja insgesamt gut 5 Wochen gegeben haben, um auch mal zu gucken, wie tickt eigentlich der andere, wie wichtig sind bestimmte Themen. Das ist, glaube ich, eine gute Investition auch gewesen in eine Vertrauensbasis, die wir jetzt brauchen. Denn seien wir ehrlich, die Welt verändert sich in einem so großen Tempo, dass auch Koalitionsverträge, man hat das ja bei der Ampel gesehen, dann auch immer wieder überprüft werden müssen und Schwerpunkte auch immer wieder neu austariert werden müssen. Die Welt ist so schnelllebig, dass sie am Ende, dass das Papier dann auch mithalten können muss.
Ja, trotzdem sagen jetzt die Grünen zum Beispiel, auf die großen Fragen sei da nicht der Hauch einer Antwort drin. Da geht es um Generationengerechtigkeit, Klimaschutz, gibt viel andere Kritik. Sie haben schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass man eben auch den Kompromiss wieder als gute Politik verkaufen muss. Aber die Frage ist ja, wie gut das am Ende gelingen kann, wenn die klare Forderung, auch die klare Kritik dann so viel verständlicher daherkommt.
Naja, das ist ja die Rolle einer Opposition und wir haben ja in den letzten 3,5 Jahren erlebt, wie großer Pathos dann am Ende an der Realität zerschellt. Ich glaube, wir bekennen uns nicht minder wie die Grünen zu den Klimaschutzzielen, aber wir haben eben einen realistischeren, einen marktwirtschaftlicheren und auch einen internationaleren Ansatz gewählt. Wir werden das mit unseren europäischen Partnern gemeinsam, werden wir diese Ziele verfolgen. Aber uns geht es eben auch darum, die Menschen dabei mitzunehmen, unseren Wohlstand nicht zu gefährden, ein klares Zeichen auch gegen die Deindustrialisierung unseres Landes zu setzen und realistisch an die Themen heranzugehen. Wolkenkuckucksheim ist auch kein erfolgreiches Politikkonzept gewesen.
Mit Ihnen dann als Bildungs- und Familienministerin?
Wir haben jetzt die Inhalte geklärt, jetzt entscheiden die Parteien darüber, ob sie diesem Vertrag, diesem Angebot zustimmen wollen. Dafür werbe ich jetzt und danach werden die Personalentscheidungen getroffen.
Danach also Personalentscheidungen. Karin Prien war das, die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU. Im Moment noch Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, hat den Koalitionsvertrag in der 19er-Gruppe mit ausgehandelt. 8.52 Uhr, die Zeit jetzt. Donald Trump sorgt weiterhin für Wirbel, vor allem mit seiner Zollpolitik. China hat der US-Präsident ja mit besonders hohen Zöllen belastet und das Land hat auch schon reagiert. Der eskalierende Streit sorgt jetzt auch für eine weitere kulturelle Entkopplung der beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Chinas Führung hat nämlich entschieden, weniger US-Filme im Land zu zeigen. Aus Peking dazu unser Korrespondent Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik werde den Import von Filmen aus den Vereinigten Staaten mäßig reduzieren, teilte die Filmbehörde in Peking mit. Stattdessen sollen mehr Filme aus anderen Ländern gezeigt werden, so die Behörde. Amerikanische Filme würden beim chinesischen Publikum ohnehin unbeliebter werden, weil die US-Regierung unrechtmäßig Zölle gegen China verhänge. Nach jüngsten Angaben aus dem Weißen Haus in Washington liegen die Zusatzzölle für Einfuhren aus China nun bei 145%. Für andere Länder wurden die Zölle für 3 Monate ausgesetzt. Während Chinas Führung zunächst Gegenzölle in gleicher Höhe gegen die USA verhängt hatte, gibt es bisher noch keine weitere Erhöhung auf die nächste Eskalationsstufe von US-Präsident Donald Trump. Chinas Filmbehörde entscheidet, wie viele und welche Filme in China gezeigt werden dürfen. Außerdem müssen Filme die strenge chinesische Zensur durchlaufen. Inzwischen werden deutlich weniger ausländische Filme gezeigt als noch vor einigen Jahren. Auch die großen Summen, die Hollywood-Filme in China früher eingespielt haben, sind zuletzt deutlich geschrumpft. Hintergrund ist, dass Chinas Führung heimische Filme massiv fördert. Inzwischen hat die Volksrepublik die zweitgrößte Filmbranche der Welt nach den USA. Der chinesische Fantasy-Epos Neja 2 schlägt derzeit an den Kinokassen weltweit einen Rekord nach dem nächsten. Der Animationsfilm läuft seit Ende März auch in den deutschen Kinos.
Der Bericht war das von unserem China-Korrespondenten Benjamin Eisel.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die tragische Geschichte von Romeo und Julia ist die berühmteste Liebesgeschichte der Welt. Auf allen großen Bühnen wurde das Shakespeare-Stück schon erzählt. Im Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg als erfolgreiches Musical zum Beispiel. Seit gestern wird die Geschichte der beiden Liebenden dort aber auch ganz neu erzählt, nämlich aus der Perspektive von Julias Amme. Meine Kollegin Silke Mehring hat die Premiere von Die Amme besucht.
Wenn die Amme in diesem Stück irgendetwas nicht tut, dann ist es, ihren Mund zu halten. Und das ist auch gut so, denn diese Frau hat was zu erzählen. Die wahre Geschichte von Romeo und Julia oder sowas in der Art, die stammt nämlich gar nicht von William Shakespeare, der schnappt sie hier nur auf. Als imaginärer Zuhörer, dem die Amme ihre Version von den beiden Liebenden aus verfeindeten Familien quasi in die Feder diktiert.
Nun gut, William. Um das Geschehene zu verstehen, müsst ihr wissen, weshalb die beiden Häuser so zerstritten waren.
Und dann legt sie los, die Amme, in einer atemlosen One-Woman-Show vor minimalistischer Kulisse. Nur eine getäfelte Wand mit ein paar Holztischen und Stühlen davor, die von Lichtkegeln erleuchtet werden. Darüber eine Galerie, auf der 5 Musiker mit ihren Instrumenten sitzen. Das ist schon das ganze Bühnensetting. Aber die Amme macht es sich mit Leib und Seele zu eigen.
Das sind die Hormone.
Die Amme, das ist Steffi Irmen. Kein Wunder, dass sie als Spin-off von Romeo und Julia ein eigenes Musical bekommen hat. Die Frau ist eine Naturgewalt. Sie bespielt die Bühne mit allem, was sie hat. Überbordende Spielfreude, Wahnsinnsstimme, phänomenale Präsenz und schelmischen Witz, mit dem sie die selbsterzählte Geschichte von Romeo und Julia gleichsam ironisch kommentiert.
Sie ist es, meine Göttin, meine Liebe. Oh, wie sie auf die Hand die Wange lehnt. Wäre ich der Handschuh doch auf dieser Hand, dann fühlte ich ihre Wange. Ich dachte, das Klatschen einer Hand kannst du haben, mein Freund.
Mit weißer Haube und ausgestelltem Rock hüpft die Amme mal irre komisch wie ein Teletubby über die Bühne. Dann wieder stemmt sie die Hände kraftvoll in die Hüften und dreht sich keck im Kreis.
Ich kann meinen Herzschlag hören. Keiner wird mich zerstören. Ich bin am Leben.
Die mitreißenden Songs sind die größten Hits aus der Feder von Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Darunter alte Rosenstolz-Songs, durch die auch der Geist der kürzlich verstorbenen Anna R. über dem ganzen Musical-Abend liegt. Die Amme ist ebenso überdreht wie urkomisch, so kraftvoll wie traurig.
Bevor der Frühling kommt, regiert der Winter, haben schwarze Nacht.
Dass die zweite Musical-Hälfte ein bisschen von der Romeo und Julia Love Story abschweift, geschenkt. Dass es kein opulentes Bühnenbild gibt, geschenkt. Die Amme ist einfach eine Wucht.
Findet unsere Kulturreporterin Silke Mehring. Die Diskussion um den Koalitionsvertrag geht munter weiter. Gerade hat ja Karin Prien, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein von der CDU, Verhandlerin des Koalitionsvertrags hier den Koalitionsvertrag verteidigt. Logischerweise auch in Sachen Klimaschutz. Und das ist dann Thema auch gleich nochmal bei Stefan Oschwart, ne?
Genau so sieht's aus. Die Grünen meckern ja, da sei zu wenig Klimaschutz drin. Geld wie Heu, Konzepte aus Stroh, das ist ja eine Kritik. Darüber spreche ich gleich mit dem grünen Co-Chef Felix Banaschak.
Das Interview dann gleich nach den nächsten Nachrichten. Ich bin Dörte Naht. Ich darf mich derweil ins Wochenende verabschieden und wünsche Ihnen auch ein schönes.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Tobias Mück.
Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreiquader zwischen Wedauer Brücke und Königs Wusterhausen ist ein LKW auf der Standspur liegen geblieben. Im Stadtverkehr Berlin viel Verkehr auf der 100 ab Beußestraße Richtung Hohenzollerndamm, auf der 115 ab Dreilinden stadteinwärts und auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung Wohlheide. A100 Richtung Wedding an der Baustelle am Dreieck-Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. A113 statt einwärts, die Einfahrt Schönefeld-Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altkliniker Chaussee aus möglich. Eine aktuelle Meldung zur S-Bahn: wegen einer technischen Störung an einem Zug in Lichterfelde Ost müssen Sie auf den Linien S2, 25 und 26 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Die S5 entfällt bis 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Gute Fahrt.
9 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Auschwart, guten Tag. Der Koalitionsvertrag ist fertig, knapp 150 Seiten dick, aber mit zu wenig Substanz in Sachen Klimaschutz kritisieren die Grünen. Sie haben es gehört, die CDU kontert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Tobias Mück.
Die CDU wehrt sich gegen Kritik von den Grünen, den Klimaschutz im neuen Koalitionsvertrag zu vernachlässigen. Die stellvertretende CDU-Chefin Prien hat im RBB 24 Inforadio gesagt, auch die neue Bundesregierung bekenne sich zu den Klimazielen. Man habe sich allerdings für einen realistischeren, marktwirtschaftlicheren und auch internationaleren Ansatz entschieden. Außerdem müsse man die Menschen mitnehmen und ein klares Zeichen gegen Deindustrialisierung setzen. Die Grünen hatten zuvor beklagt, dass sie der künftigen Bundesregierung zwar zu einem Sondervermögen verholfen haben, das Geld aber kaum für den Klimaschutz eingesetzt werde. US-Präsident Trump lobt die EU dafür, dass sie jetzt ebenfalls für 90 Tage auf Sonderzölle verzichtet. Er sagte, die EU habe sehr klug gehandelt. Vorher hat Trump die amerikanischen Zusatzzölle für viele Länder teilweise und vorläufig gestoppt. ARD-Finanzredakteur Stefan Wolf.
Die EU strebt ein völlig ausgewogenes Abkommen mit den USA an, doch weit ist man damit noch nicht gekommen. Einen Null-Zoll-Deal hat Trump bisher abgelehnt. Die EU zeigt sich zu härteren Gegenmaßnahmen bereit. EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen hat harte Maßnahmen gegen US-Tech-Unternehmen wie den iPhone-Hersteller Apple, den Facebook-Mutterkonzern Meta und Elon Musks Online-Plattform X angekündigt. Derweil wenden sich die Staaten auch anderen Handelspartnern zu. So strebt Europa ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Deutschland befindet sich mit China in Verhandlungen, ob ein fest vereinbarter Mindestpreis für E-Autos hohe Importzölle obsolet machen könnte.
Die US-Regierung muss einen zu Unrecht nach El Salvador abgeschobenen Mann zurückholen. Das hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden. Der 29-Jährige wurde Mitte März in Baltimore festgenommen und in sein Heimatland gebracht. Er reiste nach Angaben seiner Anwälte 2011 auf der Flucht vor Bandengewalt illegal aus El Salvador in die USA ein. Ein Einwanderungsrichter gewährte ihm aber 2019 Schutz vor Abschiebung. Kriminelle Banden erbeuten über Scheinfirmen jährlich Millionenbeträge von den deutschen Sozialkassen. Das hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen bestätigt. Nach Recherchen des RBB gründen Betrüger Scheinfirmen und melden bei den Krankenkassen Beschäftigte an, die es gar nicht gibt. Die Firmen zahlen dann keine Sozialversicherungsbeiträge, beantragen aber trotzdem Sozialleistungen wie die Erstattung von